Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger.
Und mein Name ist Andreas von Gunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz.
Andi, wir nehmen das in der Woche nach Pfingsten auf. Und die Woche nach Pfingsten, ich habe es gesagt, ist unsere Woche der Fragen und Antworten. Wir haben gerade zwei Legal Sessions gehabt diese Woche. Die eine Legal Session haben wir schon für die Mitglieder von der Datenschutzpartner Academy. Und jetzt heute, also gerade vor ein paar Minuten, haben wir noch eine Legal Session gehabt zusammen mit Sion, einem bekannten Schweizer Hoster. Für Kundinnen und Kunden von Sion. Wie immer schlage ich vor, dass wir über die eine oder andere Frage nochmal ein bisschen reden, die da auftaucht ist, damit nicht nur Teilnehmer und Teilnehmer von der Legal Session da etwas mitbekommen.
Genau, das finde ich eine gute Idee und ich glaube, wir könnten mal mit dieser Frage anfangen, die ein paar Mal ein bisschen erschienen ist in verschiedenen Bereichen, und zwar Berufsgeheimnisträger. Also es gibt offenbar ja Berufsgeheimnisträger, du kannst dir das sicher noch ein bisschen erläutern, Anwälte, Ärzte, Ärztinnen und so weiter. Und wir haben da die Hinweise bekommen, dass da immer wieder Websites gibt, wo voll sind von Cookie-Banner und anderen Drittanbieter-Cookies, die da drin sind. Und ob man dort nicht das Problem hat, dass die Leute eigentlich gegen das Berufsgeheimnis verstoßen, wenn man dort drauf geht.
Ja, an die Berufsgeheimnis, Juristinnen und Juristen denken vor allem an Artikel 121 vom StGB, vom Strafgesetzbuch. Dort werden Berufsgruppen erwähnt, die können bestraft werden, wenn sie das Geheimnis offenbaren, das ihnen im Rahmen ihres Berufs anvertraut worden ist oder was sie wahrgenommen haben bei der Berufsausübung. Gilt für die Berufsgruppe und auch für ihre Hilfspersonen übrigens, was dann recht viel könnte sein. Und Berufsgruppen, da gibt es so Klassiker wie geistliche Anwälte, Verteidiger, Notar, Patentanwälte. Aber es gibt dann auch noch mehr, wenn man die Liste liest. Das ist recht gewachsen. Es gibt so Revisoren, Zahnärzte, natürlich auch Ärzte, Chiropraktoren, Apotheker, Hebammen, Psychologen, Pflegefachpersonen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Ernährungsberater, Optometristen, Osteopathen. Ja, das ist die Liste und eben immer ihre Hilfspersonen. Ich glaube, vielleicht nicht allen bewusst, also allgemein, wer alles so drunter fällt. Und eben, das geht wirklich sehr weit. Das ist mal das eine, nach Strafgesetzbuch. Es gibt dann nochmal Strafbestimmung im Datenschutzgesetz. Artikel 62, Verletzung der beruflichen Schweigepflicht. Also dort hat man nochmal das Berufsgeheimnis. Man sagt das kleine Berufsgeheimnis. Aber dort wieder, also wer keine Personendaten offenbart, nicht alle Personendaten, aber keine Personendaten, auch im Zusammenhang mit der Berufsausübung, wenn man die Daten braucht. Also man kann bestraft werden. Das ist dahinter. Dann kommt natürlich häufig die Frage, wie ist das mit der Kommunikation, mit den Websites etc. Ein Datenexport oder und. Was vielleicht auch noch interessant ist, wenn man jetzt an die Anwälte denkt, bei der Kommunikation, dort zeigt man eigentlich die ungesicherte Kommunikation, die braucht Einwilligung von der Mandantin und Mandanten. Aber wenn die Mandantinnen und Mandanten die ungesichere Kommunikation, also auf digitalem Weg meint man natürlich, initiieren, dann wird vermutet, dass Einverständnis, die Einwilligung, Zustimmung vorliegt.
Also das heisst, wenn jemand in einem Anwalt ein E-Mail schickt, dann ist das okay?
Genau, das ist okay. Dann darf der Anwalt also auch per E-Mail antworten. Wenn eine andere E-Mail-Thematik, End-to-End-Verschlüsselung, das haben wir ja alles schon endlos diskutiert, eben, dass also die E-Mail ist nicht eine Postkarte, wie das häufig gesagt wird, auch End-to-End-Verschlüsselung ist auch realistischerweise nicht umsetzbar, so im Arbeitsalltag. Man landet dann schnell mal bei so Plattformen, wofür das eingerichtet werden, oder eben Instant-Messaging. Ja, und bei diesen Websites, eben, also Berufsgeheimnisträger müssen natürlich darauf achten, dass sie das Berufsgeheimnis einhalten, aber die Website per se, nur weil die jetzt jemand besucht, fällt das für mich noch nicht unter das Berufsgeheimnis. Also jetzt bei einer anwaltlichen Website, bei Steiger Legal, dort hat es ganz viele informative Beiträge drauf, wo irgendwelche Leute besuchen. Das sind keine heutigen Mandanten, sind vielleicht auch keine künftigen Mandanten. Also dort sehe ich dann den Schutz vom Berufsgeheimnis nicht. Und man muss auch daran denken, eben stillschweigende Einwilligung und so. Also ich glaube, man darf schon ein bisschen Eigenverantwortung verlangen, wenn man so Tools nutzt. Also wenn man das Web nutzt, oder, dann ist nicht plötzlich die Anwaltswebsite einfach eine Zone, wo dann alles ganz anders ist als im sonstigen digitalen Raum.
Genau, und es ist alle, eben wie du vorher gesagt hast, man hat natürlich viele Gründe, um auf deine Website zu gehen. Gerade bei dir, du hast so viele Informationen, da können die Leute, weil sie einfach irgendetwas interessiert sind. Das heisst noch lange nicht, wenn ich auf Steiger Legal umsurfe, dass ich irgendein ein anwaltliches Problem zu lösen habe letztendlich. Oder? Das ist halt immer, ja, genau.
Andi, ein weiteres Thema, das noch kam, ist Microsoft 365. Letztlich Outsourcing, auch bei Berufsgeheimnisträgern. Da ist wieder spannend, oder? Es geht immer um Microsoft 365, immer die bösen Amerikaner und so. Auch da ist die Frage nach der Zulässigkeit gekommen, auch bei Behörden. Und also man sieht es am breiten Einsatz, das ist offensichtlich zulässig, muss es entsprechend absichern. Was dort eigentlich zwei Themen sind, eben das eine ist, man redet immer von Microsoft. Und bei Microsoft ist das vergleichsweise gut gelöst. Die bieten nämlich auch so Vertragszusätze an, zum Beispiel auch für Berufsgeheimnisträger. Dort ist der einzige Nachteil, die gibt es nicht direkt von Microsoft, sondern muss über Distributoren gehen. Was gerade bei einem Cloud-Dienst in Microsoft 365 völlig absurd ist. Also ich finde es extrem schade, dass das nicht einfach ein Klick ist oder standardmäßig gilt von Microsoft. Da haben sie noch Nachholbedarf, das ist schon seit Jahren ein Problem. Weil eben, also ein Unternehmen kann problemlos selber Microsoft 365 einrichten und man sollte nicht über einen Distributor müssen gehen, nur damit der noch in die Hand aufmacht, oder für das. Also macht es auch wieder teurer. Und dann gibt es natürlich noch ganz viel jenseits von Microsoft. Und dort haben wir ein Problem. Also fängt schon bei Google, Amazon an. Apple unterstützt eigentlich auch fast nichts. Dann die ganzen KI-Dienste und. Also sehr unbefriedigend. Und es ist eben auch unbefriedigend für Berufsgeheimnisträger, weil sie in digitalen Rückstand geraten. Also man muss entweder ein unnötiges Risiko eingehen mit diesen Tools oder man muss einfach sagen, ja, wir haben ja Konkurrenz und man hat in fast allen Bereichen Konkurrenz, die nicht reguliert ist. Dann kann man die Sachen halt nicht nutzen.
Ja, eines der grossen Probleme, die ja natürlich Berufsgeheimnisträger haben, aber immer mehr auch andere. Also das ist ja schon ein grosses Problem, dass wir da immer weniger Tools zur Verfügung haben, weil sie irgendwie durch regulativ eingeschränkt sind und wir dann eigentlich in Rückstand geraten als Volkswirtschaft.
Ja, wobei eben, viele können es tatsächlich nutzen. Also wenn du nicht so streng reguliert bist, kannst du das machen. Gerade als Anwalt oder Rechtsberater kann in der Schweiz jeder machen. Sogar die Vertretung von Behörden und Gericht. Also wenn es ein Monopol gibt, ist es an einem sehr kleinen Ort. Und das Monopol, das Berufsgeheimnis im März spielt häufig jetzt nicht so eine grosse Rolle. Das muss man ganz klar sagen. Also, das ist wichtig natürlich. Ist auch eine Errungenschaft. Aber man sollte nicht so tun, als sei das irgendwie Geld wert oder könnte das kompensieren, dass man dann nicht aktuelle Tools nutzen kann. Weil Kundinnen und Kunden, Mandantinnen und Mandanten, die verlangen zu Recht natürlich einfach Effizienz, auch Best Use of Tools.
Gut, los, Martin, gehen wir noch zu einer nächsten Frage. Und zwar, die ich auch spannend gefunden habe, die heute auftaucht ist. Die Leute haben bei Datenschutzerklärungen ja frage ich mir auch ab in unserem Generator, dass sie Adressen angeben müssen, E-Mail-Adressen, einfach wer sie sind. Sie müssen quasi outen mit Adressen und Kontaktangaben. Und das ist heute als Frage auftaucht, ist das wirklich nötig? Weil eigentlich, das hat er noch gut gesagt, der Fragende oder die Fragende, möchte man ja seine eigenen Daten auch schützen.
Ja, genau. Da musste ich ein lachen. Das ist eigentlich, also ist eine gute Frage, aber ist eine lustige Frage. Übrigens von wegen Lachen, jetzt beim Podcast, wir sehen es ja, ab und zu müssen wir uns ein bisschen anlachen. Ich bin, glaube ich, ein bisschen durch nach dieser Legal Session, aber man hat einfach das sonst eine gute Stimmung, wenn man seinen Podcast aufnimmt. Ist ja nicht das erste Mal. Die Angaben, die muss man liefern, also Name, Kontaktangabe. Steht so nicht genau, was man sagen muss, aber ich denke, es ist klar, Name und oder Firma, je nachdem, wie man aufgestellt ist. Postadresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer halte ich jetzt nicht für zwingend. Meine spontan erreichbar sind und so, das können eh viele nicht leisten. Faxnummern haben wir, glaube ich, in der Schweiz nicht mehr. Das sieht man in Deutschland zum Teil noch. Also, die Angaben muss man machen. Ist letztlich die gleiche Diskussion wie im Impressum. Muss natürlich auch sagen, dass in der Praxis nicht so viel passiert, wenn man keine Angaben macht. Es gibt auch ganz viele, vor allem ausländische Websites, wo die Angaben fehlen. Also, gerade bei amerikanischen zum Teil auch so App-Anbieter, Cloud-Anbieter. Also, dort siehst du zum Teil gar nicht, wer das ist. Das ist zwar eine Teamseite mit irgendwie 500 Fotos, aber sie haben keine Kontaktadresse, nicht. Sie haben nur ein Kontaktformular oder so. Also da sieht man auch, es wird nicht so heiß gegessen. Aber wenn man das halt ernst nimmt, ja, dann muss das rein. Was ich empfehle im Minimum, oder, das ist schon gut, wenn man erreichbar ist. Also zum Problemlösen nicht über ein Kontaktformular, auch eine Mailadresse. Und ja, in der Schweiz ist halt schon das Zeichen, dass man seriös ist, wenn man irgendwie eine Postadresse hat. Ich meine, das kann dann immer noch ein Briefkasten im Kanton Zug sein, wegen einem treuen Händler oder bei einer Anwältin. Aber immerhin.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es Fälle gibt, auch schon gehört von so Fällen, wo man sich schon fragt. Also zum Beispiel JournalistInnen haben ja heute zum Teil auch ihre eigenen Websites und dort müssten sie eine Datenschutzerklärung drauf tun und die wollen vielleicht ihre persönlichen Adressen, oder das ist dann privat, vielleicht freie JournalistInnen, das sind ja vielleicht nicht unbedingt Firmen in dem Sinn, oder das sind Freelancer, die haben dann Privatadressen und die können zum Teil haben die Stalking-Probleme und so weiter, oder? Und die wollen ja dann die Adressen nicht bekannt geben. Und dort ist schon ein bisschen die Frage, könnt ihr das lösen, indem sie irgendein Postfach organisieren, wobei es kostet mittlerweile auch Geld, oder könnt ihr die Verbände zum Beispiel so etwas anbieten, dass man sich dort melden kann oder so?
Also das Postfach hilft nicht. Mhm. Aber man kann seinen Geschäftssitz natürlich an einem anderen Ort haben. Mhm. Das ist nicht verboten. Mhm. Mhm. Kosten halt eben, sind dann letztlich die Briefkästen, die man kann mieten kann, die Domizilservices. Mhm. Das ist dann halt das, wenn man das legal machen will. Aber da gibt es schon eine Abwägung. Ich meine, das ist wie im Handelsregister. Jetzt sind auch Angaben drin, die vielleicht nicht unbedingt drin sein müssen. Also, du hast schon gesagt, das Handelsregister, die Belege, oder? Das ist eine Anleitung zum Identitätsdiebstahl. Du siehst, wie Leute unterschreiben, du siehst irgendwie zum Teil Ausweiskopien, ganz private Angaben. Aber da ist ein gesetzgeberischer Entscheid. Und eben, meine, wenn man sich schützen in der Praxis, wird im Normalfall vielleicht nichts passieren, oder? Eben wichtig, Erreichbarkeit. Und gerade Medienschaffende, die sich eher pauschal auf ihre Privilegierung gemäß Datenschutzgesetz berufen. Gilt zwar nicht bei der Informationspflicht per se, aber man muss sich halt überlegen, wie man mit dem umgeht. Ich meine, auch bei Medienschaffenden, also wenn man seriös unterwegs ist, dann gehören halt auch Kontaktadressen dazu. Aber eben, das muss ja nicht die eigene Wohnadresse sein, da findet man Lösungen. Also da sieht man auch viel. Eben auch zum Beispiel Coworking Space, zum Teil kann man dort sehr günstig seinen Sitz unterbringen. Muss nicht immer ein teurer Domizilservice sein, sondern das kann man ganz nüchtern machen. Ja, kann man unterschiedlich damit umgehen. Oder eben, man sieht es viel, dort ist keine Postadresse drauf, sondern so eine Weiterleitung oder so. Aber muss man schon sagen, ist immer die Frage vom Schutzlevel. Also wenn man ganz anonym bleiben will, ist es dann doch schwierig. Gerade auch als Medienschaffende ist auch das Impressum wichtig natürlich, wenn man selber eine Präsenz hat. Ich finde, das gehört dazu, aber ist sicher lösbar, ja.
Also ich glaube, das grundsätzlich Anonymität geht, ist halt mehr so eben private Postadresse, also Wohnadresse halt. Aber vielleicht noch interessant dazu, bei den Domainnamen haben wir ja in der Schweiz jetzt seit einem Zeitchen quasi gesetzlich, dass man die Daten nicht mehr sieht, oder? Das ist ja noch, es ist ja, weißt du, zum Teil ist so ein bisschen Widersprüche. Auf der einen Seite kann man jetzt gar nicht mehr schauen, wem gehört der Domain, was zum Teil wirklich mühsam ist, oder? Und gleichzeitig ist es aber so, dass jeder, der eine Website betreibt, muss irgendwo seine Adressen offenlegen. Ist schon noch interessant, wie das läuft, oder?
Ja, das ist so. Ich meine, auch bei den Domains, oder? Ich finde das einerseits ein bisschen schade. Mhm. Auf der anderen Seite hat man in der Schweiz schon sehr lange akzeptiert gehabt, dass man eh nicht die eigenen Angaben muss hinterlegen. Also, Switch hat die Privacy Services schon lange akzeptiert gehabt. Obwohl ich der Meinung bin, das hat schon früher oder heute eigentlich noch gegen die entsprechende Verordnung verstoßen, aber sie akzeptieren das. Also, man hat eh schon die Stufe der Anonymität gehabt. Und das gibt's da natürlich auch eben. Wenn man so eine Briefkastenfirma hat, ein Domizil irgendwo, dann kann man sich da damit schon schützen. Eben, ich verstehe, dass man nicht seine Privatadresse nennen will. Weil eben, also es gibt, gerade wenn man exponiert ist öffentlich, oder gibt es schon viele Leute, die jetzt auf den ersten Blick wissen, wo man wohnt. Wenn sie herausfinden, können sie es mit mehr oder weniger Aufwand im Normalfall dann schon. Man ist ja nicht irgendwie im Zeugenschutz oder Kronzeugenprogramm oder so. Aber ich verstehe das. Aber einfach gibt es per se keine Ausnahme im Gesetz, oder in dem Sinn. Klar, jetzt kann man immer sagen, überwiegend privates Interesse und, oder man macht es einfach nicht. Da gibt es verschiedene Lösungen. Meine Minimalempfehlung ist einfach tatsächlich erreichbar sein. Das gehört einfach dazu, falls mal eine Anfrage kommt. Weil sonst eskaliert das dann unnötig. Im dümmsten Fall gibt es dann sogar negative Rechtsprechung, oder? Also immer so, bad cases make a bad law. Dann irgendwelche Google-Fälle landen dann am Schluss beim Bundesgericht, weil jemand einfach irgendwie keine Auskunft erteilt hat. Und zwar nicht, weil es keine Postadresse war, sondern einfach gar nicht reagiert hat. Und das will man nicht.
Genau, nein, das ist super. Und ich finde auch, das ist der ganz wichtigste Punkt. Erreichbar ist sowieso immer gut, oder?
Ja, dann kann man Probleme im Idealfall lösen. Wobei, weil die rechtliche Hinsicht bedeutet Erreichbarkeit dann schon wieder mehr eigentlich als eine Mailadresse. Oder so eine zustellfähige Postadresse, dass man letztlich auch eingeklagt werden kann. Aber eben, man kann ja sagen, hey, ich schütze mich vielleicht ein bisschen, weil wenn du keine Adresse angibst, dann ist das schon mal eine gewisse Hürde und es wird im Alltag nicht so viel passieren. Weil gerade in der Schweiz sind die Hürden doch relativ hoch für ein rechtliches Vorgehen. Sogar dort, wo man Straftatbestand hat, oder also die Staatsanwaltschaft oder zum Beispiel sogar die Statthalterämter, je nach Straftatbestand, also die haben häufig nicht so Lust, wenn wir ehrlich sind, im Guten, im Schlechten.